Der Predigttext kommt aus dem Matthäusevangelium 18, ab Vers 21 werden wir lesen, bis zum Ende des Kapitels, Vers 35. Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Das ist das Wort des Herrn. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Königreich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt und gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, da wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses ernste, gute und auch frohmachende, ermutigende Wort, weil wir darin deine Barmherzigkeit erkennen. Vor allem anderen wollen wir darauf schauen. Hab Dank, Herr, für diese große Barmherzigkeit, die du uns gezeigt hast. Und lass uns aber auch verstehen, wie ernst es ist, wenn wir nicht gleich wie du eingestellt sind und handeln. Lass uns verstehen, was du uns hier zeigst in diesem Abschnitt deines Wortes. Öffne unsere Ohren und Herzen, gib uns Glauben, gib uns den Wunsch zum Gehorsam und öffne meine Lippen, dass sie deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Lass uns zuerst ein ganz kleines Stück zurückgehen zum Abschnitt davor, den wir letzte Woche besprochen haben. Es ist immer noch in diesem Kapitel hier, gibt es einen ganz wichtigen und engen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Dingen, die der Herr hier seinen Jüngern zeigt und uns auch dadurch lehrt. Letzte Woche hatten wir einiges darüber gelernt, was wir denn tun müssen, wenn ein Bruder, das heißt ein Mitchrist, kann auch eine Schwester sein, sündigt. Sünde in der Gemeinde ist etwas, das wir nicht einfach übersehen können und dürfen. Nämlich deshalb, weil sie Schaden anrichtet in der Gemeinschaft und im Leben derer, die ihr freien Lauf lassen würden, der Sünde. Weil der Sauerteig der Sünde sich ausbreitet und den ganzen Teig durchsäuern würde, wenn er nicht ausgefegt wird. Das war die ernste Botschaft im letzten Abschnitt. Wir sollen in diesem Sinn aufeinander Acht haben und den allfälligen schädlichen Lauf unterbrechen. Wir sollen dabei so weit gehen, dass wir den, der sündigt und dauerhaft nicht umkehren will, dass wir ihn schließlich sogar aus der Gemeinschaft der Heiligen entfernen müssen. Und in diesem Prozess der Zurechtweisung müssen wir aber sorgfältig darauf achten, dass wir auch genügend Zeit und Gelegenheit einräumen, dass der Zurechtgewiesene auch umkehren kann. Nicht wahr? Und Jesus zeigt ja schließlich, dass es vor allem darum geht, den Bruder zu gewinnen, wenn wir auch diese ernsten Schritte der Kirchenzucht einmal gehen müssen. Wir wollen den Bruder gewinnen, dass nicht das Letzte nötig ist. Und er sagt, wenn er auf dich hört, dann hast du einen Bruder gewonnen. Was der Herr nun hier aber nicht wörtlich sagt im Weiteren, das ist in diesem Wort aber inbegriffen. Wenn er auf dich hört, dann hast du einen Bruder gewonnen. Wenn er auf dich hört, seine Sünde bekennt, dann musst du ihm vergeben. Das Ziel der Zurechtweisung ist Wiederherstellung der guten Beziehung, die Vergebung. Und das hat Petrus gut verstanden, als der Herr hier mit ihm über diese ernste Sache zuerst sprach. Petrus hat das sehr gut verstanden. Vergebung ist nötig. Es kann nicht ohne Vergebung gehen. Und so fragt er anschließend den Herrn, ja, okay, aber wie oft muss ich das denn tun? Wie oft muss ich vergeben, wenn jemand immer wieder sündigt? Gibt es hier nicht eine Grenze? Gibt es einen Punkt, wo ich sagen kann oder soll, jetzt ist aber genug, dem ist nicht mehr zu helfen? Oder vielleicht, muss ich mir denn wirklich alles gefallen lassen, nur weil er am Ende immer wieder kommt und sagt, es tut mir leid? Petrus macht dann selbst einen Vorschlag dem Herrn. Muss ich immer wieder vergeben oder ist 7-mal am Tag genug, um zu sagen, jetzt ist genug? 7-mal am Tag, dann dürfte er die Grenze meiner Geduld erreicht haben. Nicht wahr? Oder nicht? Wir könnten dahinter, hinter dieser Frage, auch eine andere Frage vermuten oder annehmen. Hat die Geduld Gottes einmal ein Ende, wenn ich ständig in derselben Sache sündige und es nicht hinbekomme, in Heiligkeit zu wandeln? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Ich schon, ja. Hat die Geduld Gottes einmal ein Ende, wenn ich immer wieder in der gleichen Sache sündige? Sagt Gott einmal, jetzt ist genug. Du kriegst das nicht hin. Ich habe dich umsonst gerettet. Jesus zeigt Petrus und damit natürlich uns auch, dass wir diese Grenze nicht festlegen dürfen. Wir dürfen diese Grenze nicht festlegen. Wenn Jesus eben so antwortet: Nicht siebenmal am Tag, sondern 70-mal siebenmal. Ja, jetzt könnten wir die Rechnung machen. Das macht 490, die von uns gelernt haben zu rechnen, können das herausfinden. Ist es dann erreicht? Nein. Der Herr setzt nicht einfach die Grenze viel höher an, sondern er nennt eine Zahl, die eigentlich unmöglich erreicht werden kann. 70 mal, 7 mal, das ist 10 mal die Vollzahl der Vollzahl. Also das ist vollkommen, endlos. Er zeigt, der Herr zeigt, dass wir die Frage falsch stellen, wenn wir so fragen, dass wir ein falsches Verständnis von Vergebung überhaupt haben, wenn wir eine Grenze dafür festlegen. Eigentlich sagt er, wenn du eine Grenze für dein Vergeben festlegst, dann sagst du damit, ich vergebe ihm nur, wenn er es bis zu einem Punkt schafft, nicht mehr zu sündigen. Habt ihr das verstanden? Ich vergebe ihm nur, wenn er es bis zu einem Punkt schafft, nicht mehr zu sündigen. Der Sünder muss beweisen, dass er es irgendwie verdient, Vergebung zu bekommen. Nämlich, wenn das irgendwann mal etwas bringt, oder? Das ist eine Art Verdienst. Oder hast du schon mal gedacht, was er mir angetan hat oder was sie mir angetan hat, das ist zu schwerwiegend, dass ich ihm vergeben könnte. Das ist zu schwerwiegend. Er hat mich zu sehr verletzt. Oder das steckt auch in dieser Frage, wann ist die Grenze erreicht? Jemand hat mir so Schlimmes getan, das kann man nicht mehr vergeben. Das ist eben dasselbe wie zu sagen, siebenmal ist genug. Die Bereitschaft eines Christen zu vergeben, ist die Bereitschaft, immer und alles zu vergeben, wenn ich darum gebeten werde. Das ist es, was Gott tut, nicht wahr? Was er in Christus für uns tut, das ist für uns die Grundlage für unsere Vergebung. Als seine Kinder müssen wir das tun, was der Vater tut. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat, in der genau gleichen Weise. Durch das Gleichnis, das der Herr seinem Jünger nun erzählt, gibt er eben dies zu bedenken. Aber er verkehrt es eigentlich ins Negative, um zu zeigen, wie böse es ist, wenn wir als Begnadigte einem Bruder nicht dieselbe Gnade erweisen wollen. Der unbarmherzige Knecht, der dem Bruder seine Schuld nicht erlassen will, der macht eine vollkommen falsche Rechnung. Eine, die ihm überhaupt nicht zusteht. Das darf er nicht. Jesus sagt natürlich nicht, dass grundsätzlich Schuld nicht bezahlt werden muss. Das sagt er nicht. Der erste Knecht, der dann der böse Knecht genannt wird, der schuldet dem König tatsächlich eine unfassbar große Menge Geld. Und diese Schuld ist eine ganz reale Schuld. Sie gleicht der Schuld, die wir gegenüber Gott haben. Darauf kommen wir noch. Der König hat das Recht, die Bezahlung einzufordern. Es ist richtig, wenn der König sagt, die Schuld muss beglichen werden. Zahle jetzt. Auch der zweite Knecht, der dem ersten schuldet, der schuldet ihm einen ganz anständigen Betrag. Es ist viel Geld. Und es wäre eigentlich ebenso das Recht des Ersten, die Bezahlung dieser Schuld vom anderen einzufordern. Es ist sein Recht. Und solche Dinge passieren ja eigentlich dauernd in der wirtschaftlichen Welt, nicht wahr? Vielleicht hast du auch Schulden. Vielleicht einige 10.000 oder sogar einige 100.000. Vielleicht hast du eine Hypothek für ein Haus aufgenommen und schuldest der Bank nun vielleicht 500.000 Franken oder 1 Million. Das kann gut sein im heutigen Kontext, dass man so viele Schulden hat und man lebt damit. Und die Bank könnte theoretisch plötzlich kommen und das ganze Geld zurückfordern. Das ist ihr Recht. Und du könntest dabei ganz schön in Schwierigkeiten kommen. Die Bank könnte dir das Haus wegnehmen. Und wenn das nicht reicht, vielleicht hast du die Hypothek noch vergrößert, weil du andere Dinge noch kaufen wolltest, dann kann man aufs Haus die Hypothek erweitern und dann hat man noch mehr Schulden und plötzlich kannst du das niemals mehr zurückzahlen. Und vielleicht wird dir dann der Lohn gepfändet. Und du wirst im Extremfall auf Lebenszeit ein Knecht deiner Gläubiger. Das könnte passieren. Der erste Knecht in dem Gleichnis war tatsächlich in einer solchen Situation. Nur viel, viel schlimmer. Seine Schuld ist ungefähr so groß, wenn man das umrechnet, ich habe diese Rechnung einmal gemacht, in unserer Zeit ein einfacher Arbeiter hätte dann ungefähr 10 Milliarden Franken Schulden. Das wären für ihn tatsächlich 167.000 Jahreslöhne, die er zurückzahlen muss. Das kann er im ganzen Leben nicht abbezahlen. Trotzdem sagt dieser Mann hier zum König: Hab Geduld, ich werde dir alles bezahlen. Das ist lächerlich. Das kann er nicht. Etwa gleich lächerlich wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens, wenn der große König, unser Gott, mit uns abrechnet, wenn wir vor ihm stehen und er uns die Schuld unserer Sünde aufzeigt und uns dann der ewigen Strafe übergeben würde, was wir verdient hätten. Und dann würde ich sagen: Hab Geduld, Herr, lass mich noch einmal 167.000 Jahre leben und dann werde ich dir alles wieder gut machen. Aber das ist auch aussichtslos, weil auch wenn ich so lange leben könnte, dann würde ich in dieser Zeit immer neue Schuld wieder anhäufen. Also das ist ohne Ende. Wir können das nicht. Aber Gott, unser großer König, ist so barmherzig und hat uns, dir und mir, auf einen Schlag die ganze Schuld erlassen. Weg, nichts mehr da. Und beachte, indem er auf unsere Bezahlung verzichtet, bezahlt er selbst. Denn die Schuld muss beglichen werden. Das erfordert die Gerechtigkeit Gottes. Die Schuld muss beglichen werden. Daran führt kein Weg vorbei. Entweder du musst sie selbst bezahlen, das kannst du aber nicht, oder der Herr Jesus, unser König, bezahlt für deine Schuld, lädt sie sich selbst auf und bezahlt an deiner Stelle. Und das hat er getan. Und in diesem Gleichnis hier spricht der Herr Jesus eigentlich von sich selbst als dem König. Er ist ja der kommende König, der sein Königreich aufrichtet. Und wenn ich mich selbst im Spiegel des Gleichnisses sehe, dann sollte ich aus dem Staunen und übergroßer Dankbarkeit nicht mehr herauskommen. Dieses Staunen und diese Dankbarkeit muss mein ganzes Leben in dieser Welt und danach anhalten. Und darum ist die Forderung des ersten, des begnadigten Knechts so böse, weil er sich weigert, die unfassbare Gnade des Königs in seine Beziehung zum Bruder hineinzunehmen. Was sein Mitknecht ihm schuldet, das ist natürlich auch nicht wenig. Es wäre für einen einfachen Arbeiter etwa so viel wie bei uns heute 17.000 Franken. Das ist ein guter Betrag. Ist etwa ein Drittel von seinem Jahreslohn, von dem Arbeiter seinem Jahreslohn. Und das ist auch eine wirkliche Schuld. Und der erste Knecht hätte das Geld zu gut. Steht ihm zu. Nach der ausgleichenden Gerechtigkeit, wirtschaftlich gesehen. Es steht ihm zu. Und er könnte es auch gut gebrauchen, nicht wahr? Er hat ja jetzt seine Schuld erlassen bekommen, aber er braucht vielleicht ein wenig etwas, womit er eine neue Existenz aufbauen kann. Das hat er vielleicht gesehen und hat gedacht, ja, jetzt nehme ich das von dem, dann habe ich wieder einen Startbetrag, oder? Aber das ist ja irdisch wirtschaftlich gedacht. Was er nicht sieht oder nicht sehen will, ist, dass er seinem Mitknecht nun eine große Not bereitet, wenn er alles zurückfordert. Die gleiche große Not, die er empfunden hat vorher. Er sieht den Bruder an, der ihn anfleht in seiner Not, und er sagt, nein, bezahle jetzt, was du schuldig bist, oder ich lasse dich im Gefängnis verrotten. Und das tut er dann auch. Er kann das tun. Es ist sein Recht nach der strikten, ausgleichenden Gerechtigkeit, natürlich. Aber der Herr verurteilt ihn, weil er an seinem Bruder einen anderen Maßstab ansetzt, als der König es an ihm getan hatte. Jesus lehrt uns durch dieses Gleichnis nicht Wirtschaftsrecht oder Prinzipien der weltlichen Gerichtsbarkeiten. Was er hier gegenüberstellt, ist Gottes unfassbar große Gnade und menschliche Maßstäbe des Rechts, das in der Welt gilt. Der erste Knecht hat Gottes himmlische Barmherzigkeit gern angenommen, aber er selbst handelt nach den irdischen Maßstäben, durch die er sich einen Vorteil erhofft. Was der König jetzt tut, und worüber Jesus sagt, dass Gott dasselbe auch mit uns tun könnte, das ist für manche vielleicht nicht so leicht verständlich. Wir verstehen, dass der König im Gleichnis zornig wird und dem Knecht jetzt die Schuld doch wieder anrechnet. Das würden wir vielleicht auch so machen. Aber Gott, kann er seine Barmherzigkeit zurücknehmen? Wird er seine Barmherzigkeit zurücknehmen und wieder unbarmherzig werden? nachdem er uns einmal begnadigt hat, können wir unser Heil wieder verlieren, wenn wir nicht allen alles vergeben? Das ist eine wichtige Frage, nicht wahr? Wird Gott seine Vergebung vielleicht zurückziehen, wenn wir uns gegenüber unseren Geschwistern unbarmherzig verhalten? Wäre dann nicht sein Heil gar nicht allein aus Gnade, gar nicht bedingungslos? Ist unsere Vergebung, wenn wir, dass wir vergeben, ist das eine Bedingung dafür, um wirklich Gottes Vergebung zu erhalten? Etwa wie ein Werk, das wir tun, um unsere Vergebung zu verdienen? Nein, natürlich nicht. Gottes Barmherzigkeit wird ihn nicht gereuen, seine Barmherzigkeit uns gegenüber. Und er vergibt uns ein für alle Mal. Er lässt uns neu geboren sein, ein neues Geschöpf sein. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und sie werden nicht verloren gehen in Ewigkeit, wenn Gott erwählt, berufen und gerechtfertigt hat. Das wird er nicht rückgängig machen. Aber warum sagt Jesus denn, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt? Das ist eine schwierige Frage, nicht wahr? Das heißt, ja, eigentlich, er wird uns unsere Schuld anrechnen und uns alles bezahlen lassen, was wir ihm schuldig sind, so wie der König das getan hat, wenn wir nicht vergeben. Wir müssen den Herrn richtig verstehen hier. Wir müssen ihn so verstehen, dass er eben auf das Herz schaut. Was ist im Herzen? Wie wir mit unserem Nächsten handeln, das offenbart unser Herz. Der Knecht, der seinem Mitknecht nicht vergeben wollte, er hatte gar nicht die Herzenshaltung angenommen, die der König hat. Mit anderen Worten, dass der König ihm seine Schuld erließ, das hat sein Herz noch nicht verändert. Ein Christ ist jemand, dessen Herz gereinigt, neu geschaffen ist. Und das beinhaltet auch, dass er Gottes Barmherzigkeit erkannt hat und davon überwältigt ist. Das ist natürlich wachstümlich so, dass man verändert sich in die Richtung zu Christus hin, aber es ist grundsätzlich da. Wir haben die Barmherzigkeit Gottes erkannt und das prägt nun auch uns so, dass wir barmherzig sein wollen. Die Neuschöpfung verändert unser Herz, unsere Natur, unser Wesen grundlegend, sodass wir von dem Charakter Gottes und Christi geprägt sind. Wir können nicht vergeben. Wir können nicht vergeben. Der Knecht, der zu seinem Mitknecht, der um Vergebung fleht, sagt, nein, ich erlasse dir deine Schuld nicht, du sollst alles bezahlen, ohne Ausnahme. Der sagt eigentlich, es ist nicht richtig zu vergeben. Eine Schuld muss bezahlt werden. Zu vergeben ist nicht korrekt. Das sagt er. Und sein Verständnis der Gerechtigkeit gibt keinen Raum für Gnade. Also kann er sie auch selbst nicht erfahren. Er erklärt eigentlich Gottes Gnade für falsch in diesem Moment, wo er sagt, nein, es muss alles bezahlt werden. Ein Mensch muss für seine Sünde bestraft werden im ewigen Feuer der Hölle. Anders geht's nicht. Wer das bekennt, der muss das erfahren, oder? Es wird an ihm angewendet. Aber ein Christ wird das nicht sagen. Ich glaube, dass nur ein Nicht-Christ eine solche Haltung haben kann. Wir kämpfen zwar hier und da damit, wirklich zu vergeben, oder? Oder nicht? Hast du noch nie darum kämpfen müssen, dass du vergeben kannst? Ich schon. Meine Gefühle, die streiten manchmal dagegen, sofort zu vergeben. Manchmal verwechseln die Leute auch wirkliche Vergebung mit einem Gefühl des nicht mehr Verletztseins. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal denken wir, wirkliche Vergebung ist, dass dieses Gefühl des Verletztseins nicht mehr da ist, dass wir das abschalten können. Das kennen wir vielleicht nicht. Wenn ich vergebe, muss das nicht heißen, dass ich augenblicklich nicht mehr verletzt bin in meinen Gefühlen. Da habe ich vielleicht immer noch zu kämpfen. Und ich muss vielleicht zu jemandem sagen, ich möchte dir vergeben, aber du musst mir noch etwas Zeit geben, ich bin noch wirklich verletzt. Aber Vergebung ist nicht, verletzte Gefühle abzuschalten. Vergebung ist auch nicht, dass ich sage, ist nicht so schlimm, was du getan hast. Das ist nicht wahr, das können wir nicht sagen. Sünde ist immer schlimm. Jede kleinste Sünde hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht. Es ist schlimm, zu sündigen. Zu vergeben heißt, die Schuld zu erlassen, das Versprechen zu geben, dass ich dem Gegenüber seine Schuld nicht mehr anrechne auf irgendein Konto. Ich werde sie ihm nicht mehr vorhalten. Das ist Vergeben. Vergebung ist ein Versprechen. Das sagte Jay Adams ziemlich prominent. Vergebung ist ein Versprechen, ich werde dir diese Sache nicht mehr anrechnen. Ich erlasse dir die Schuld. Ich verzichte darauf, dass du mir eine Gegenleistung dafür bringst. Und das kann natürlich mit einer großen Last einhergehen, auch mit Verlust. Ich muss vielleicht auf etwas verzichten. Aber in diesem Kampf um die echte Vergebung, da ist es gut und hilfreich, wenn wir dabei zurückschauen auf die immense Barmherzigkeit Gottes, der mir auf so hohe eigene Kosten meine unendlich viel größere Schuld vergeben hat, als jemals ein Bruder oder eine Schwester mir schulden kann. Schauen wir den Unterschied an von diesen beiden Knechten. Der erste Knecht schuldete diesen immensen Betrag dem König selbst. Und der zweite Knecht schuldete seinem Mitknecht. Das ist auch noch ein Unterschied. Wir schulden einander auch Dinge. Wir sündigen aneinander. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir unserem Gott schulden oder geschuldet haben. Wenn ich jemandem sagen würde, du verdienst es nicht, dass ich dir vergebe. Oder eben mit etwas anderen Worten, deine Sünde ist zu groß, zu schlimm. Das kann ich dir nicht vergeben. Oder man macht manchmal den Spruch, ich vergebe dir, aber vergessen kann ich das nie. Das heißt eigentlich, ich vergebe dir nicht. Wenn ich sage, du verdienst nicht, dass ich dir vergebe, dann habe ich eigentlich sogar recht, oder nicht? Der andere kann es nicht verdienen. Aber mir hat Gott ja meine viel größere Schuld auch vergeben obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe, dass er mir vergibt. Niemand kann Vergebung verdienen. Niemand kann gut genug sein, um unsere Vergebung zu bekommen. Das ist der Punkt bei der Vergebung. Wenn jemand gut genug für mich ist, dass ich ihn annehmen kann, dann braucht er keine Vergebung, sondern dann hätte er die Anerkennung seiner Güte oder seiner Leistung zu gut von mir. Nicht Vergebung. Vergebung können wir darum nur in ihrer untrennbaren Verbindung mit der Gnade verstehen. Vergebung ist immer mit Gnade verbunden oder Barmherzigkeit. Wer Vergebung nicht versteht oder sie nicht gewähren will, hat Gnade nicht verstanden. Er hat die Grundlage für sein eigenes Heil dann nicht verstanden. Ein Christ ist ein Mensch, der Gottes Vergebung empfangen hat und der vergibt, wann immer er darum gebeten wird. Ohne Grenzen, ohne Bedingungen. Hier könnten wir eigentlich Amen sagen. Aber es gibt noch eine Zusatzfrage. Jemand hat die von euch hat die auch gestellt in einer Form. Wenn ich jetzt hier gerade gesagt habe, Vergebung ist ohne Grenzen, ohne Bedingungen. Heißt das jetzt, dass ich tatsächlich immer jedem alles vergeben muss? Muss ich zum Beispiel jemandem, der an mir gesündigt hat, dies vergeben, ohne dass er danach fragt oder ohne dass er seine Sünde einsieht? Muss ich jemandem vergeben, der nicht Buße tut über seine Sünde, der mich nicht um Vergebung bittet oder bitten will? Wenn wir nur gerade von Vers 21 und 22 ausgehen, wo Petrus fragt, wie oft er vergeben muss, und Jesus antwortet 70 Mal, 7 Mal, also immer, dann könnten wir das denken, oder? Bedingungslos, immer jedem alles vergeben, ob er danach fragt oder nicht. Der Herr nennt da eigentlich zunächst keine Bedingungen für die Vergebung. Das haben wir jetzt ausführlich angeschaut. Aber Petrus' Frage bezieht sich auf die Anweisungen des Herrn davor, wo es da um die sogenannte Kirchenzucht geht. Er sagt da, dass wir denen die Sündigen ihre Sünde vorhalten sollen. Und wenn sie hören, das heißt auch Buße tun und Vergebung suchen, dann haben wir sie gewonnen. Das bedeutet dann auch, dann vergeben wir. Da müssen wir vergeben. Jemand, der seine Sünde nicht einsieht und nicht umkehren will, soll dann wie ein Heide oder Zöllner gesehen werden. Das ist ein anderes Wort oder andere Worte für Ungläubige. Das bedeutet, dass wir ihnen weiterhin ihre Sünde anrechnen müssen. Sie sind nicht gelöst, sondern noch gebunden, mit dem Wort, das der Herr da auch gebraucht hat. Auf Erden und im Himmel noch gebunden. Wer nicht Buße tut, umkehrt, nicht um Vergebung bittet, ist noch in seiner Sünde und er ist daran gebunden. Jemandem, der nicht Buße tut, kann ich nicht zusprechen: Dir sind deine Sünden vergeben. Das würden wir auch sagen, wenn wir sagen, wie die Arminianer das sagen: Jesus ist für alle Menschen gestorben. Dann ist allen die Sünde vergeben, ob sie wollen oder nicht. Was Gott nicht vergibt, soll auch nicht als vergeben bezeichnet werden. Was im Himmel noch gebunden ist, sollen wir nicht auf Erden lösen. Und ich soll einen Bruder, der sündigt und keine Vergebung sucht, soll ich deshalb nicht in meinem Herzen hassen? Natürlich nicht. Und ich soll keinen Groll gegen ihn haben in meinem Herzen. Aber wirklich vergeben kann ich nicht, wenn die Voraussetzungen für Vergebung nicht da sind. Was ich tun kann, ist, einem ungläubigen Menschen zum Beispiel oder einem Bruder oder einer Schwester, der kann ich seine Sünde aus Liebe zudecken. Das heißt, ich verzichte darauf, mich weiter in meinem Herzen damit zu beschäftigen, zornig zu sein, dass er mich verletzt hat, so den Schmerz lebendig halten. Darauf kann ich verzichten. Das ist nicht wirklich Vergebung, die im Namen des Herrn zugesprochen wird. Wenn wir hassen, Groll haben auf jemanden, der gesündigt hat, und auch wenn er nicht um Vergebung bittet, das ist schädlich, oder? Und das vergiftet die Beziehungen. Trotzdem müssen wir korrekterweise sagen, dass eine Beziehung gestört bleibt, wenn eine Sünde zwischen uns nicht bereinigt ist. Diese Sache zwischen uns ist dann offen, nicht geregelt oder noch nicht geregelt. Und sie muss geistlich geregelt werden. Das heißt, im Himmel und auf Erden gelöst. Und das geht nur durch Buße und dann Vergebung. Jesus sagt zu den Juden, die nicht an ihn glauben wollen, und das heißt ja auch, dass sie seine Vergebung nicht suchen, sagt zu ihnen, wenn ihr nicht an mich glaubt, werdet ihr in euren Sünden sterben und ihr könnt nicht dahin kommen, wo ich hingehe. Das heißt, ihnen wird nicht vergeben. Es gibt einfach so viele Menschen, denen nicht vergeben wird und ihnen nicht vergeben werden kann. Ich kann ihnen das auch nicht zusprechen. Also, das war die Zusatzfrage mit der Antwort. Und jetzt wollen wir nicht mit dieser negativen Note enden, sondern wir wollen noch einmal zurückkommen zu dem Wunderbaren. Jesus ist gekommen, damit jeder, der in Buße zu ihm umkehrt und glaubt, augenblicklich Vergebung erlangen wird. Und als solche, die dieses Wunderbare erfahren haben, ist uns der Dienst der Versöhnung gegeben. So sagt Paulus das einmal im zweiten Korintherbrief. Wir dürfen alle dazu einladen, die Vergebung, die Versöhnung mit Gott zu suchen. Und damit dürfen wir auch allen in Gottes Namen die Vergebung zusprechen, wenn sie diese von Herzen suchen. Und wir müssen das zusprechen, weil wir die Barmherzigkeit Gottes in so wunderbarer Weise erfahren haben. Wollen wir das gern allen anderen auch gewähren, die umkehren wollen. Und dann, wenn das passiert, dann dürfen wir uns mit den Engeln im Himmel freuen und feiern, so wie der gute Hirte feiert, der das verlorene Schaf gefunden und zurückgebracht hat, es nach Hause gebracht hat. Amen. Lasst uns beten.